Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Tamara. Sie hat mit Anfang 30 die Diagnose metastasierter Gebärmutterkörperkrebs erhalten. Ein Endometriumkarzinom ist die häufigste Krebsart der weiblichen Geschlechtsorgane und die fünfthäufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland mit jährlich ungefähr 11.000 Neuerkrankungen. Meist tritt diese Erkrankung erst nach der Menopause auf. Du bist ja noch deutlich jünger, liebe Tamara, und ich freue mich sehr, dass du heute deine Geschichte hier erzählst. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir diese Folge aufnehmen darf.
Tamara, wie war das denn bei dir, als du die Diagnose erhalten hast? Oder besser gesagt, wie ging es dir denn vorher? Wie war denn dein Leben vorher? Und woran hast du bemerkt, dass etwas nicht stimmt?
Also die Diagnose habe ich erst vor einem halben Jahr erhalten, im Juli 2025. Davor hatte ich das Gefühl, dass mein Leben sich wieder gut neu sortiert hatte, weil sich mein Leben sehr viel verändert hat, vom Wohnort, von meinem Beziehungsstatus und auch beruflich. Und mir ging es eigentlich gut. Also ich war vom Gefühl her gesund und es war eigentlich aus heiterem Himmel kamen dann unerklärliche Beschwerden. Also ich hatte extrem starke Unterleibsschmerzen, war extrem müde, hatte Gelenkschmerzen von einem auf den anderen Tag und bin natürlich zu meiner Hausärztin gegangen. Blut wurde kontrolliert und es war eigentlich alles ohne einen Befund. Also meine Ärztin konnte sich nicht erklären, wo diese Beschwerden herkommen, bis eines Tages ich so starke Unterleibsschmerzen hatte, dass ich wirklich einen Krankenwagen gebraucht habe, weil ich gemerkt habe, ich verliere das Bewusstsein, mir ging es richtig, richtig schlecht. Kam dann ins Krankenhaus und habe dort stundenlang auf der Notaufnahme verbracht, mit Ultraschall, jeglichen Untersuchungen. Und es war auch zu diesem Zeitpunkt ohne Befund. Also man hat nichts gesehen oder gefunden, bis dann ein anderer Arzt gemeint hat, wir machen nochmal ein CT-Scan mit Kontrastmittel. Und dort hat man dann erst das Ausmaß der Erkrankung gesehen und die Erkrankung überhaupt, weil das Kontrastmittel hat auf alle Tumore angeschlagen. Genau.
Wie du das erzählst, ja, man weiß ja dann selber gar nicht, was los ist und versteht ja den eigenen Körper nicht mehr, ne? Obwohl vorher ja alles in Ordnung war.
Ja, genau. Also ich habe zu dem Zeitpunkt immer darauf vertraut, dass man nichts gefunden hat, bis dann die Befundbesprechung kam und ein relativ junger Arzt mir dann gesagt hat, dass sie Tumore gefunden haben in der Gebärmutter und hat nicht nur dort, sondern auch in den Eierstöcken und der Krebs habe schon gestreut in Organe, Skelettmuskulatur und in die Lunge, was man bis zu dem Zeitpunkt sehen konnte. Oh, also Gott, es war ja von Anfang an sehr traumatisch für mich.
Wie ist denn die zeitliche Einordnung? Also du sagst, du hattest vorher Gelenkschmerzen und auch schon mal Unterleibsbeschwerden. Wie viel früher hast du denn bemerkt, dass dein Körper dir Signale sendet?
Also diese akuten Beschwerden waren wirklich 3-4 Tage, bevor ich die Diagnose erhalten habe. Die Wochen und Monate davor hatte ich schon immer starke Periodenschmerzen und unregelmäßige Blutungen, war auch zu dem Zeitpunkt öfter bei meinem Frauenarzt, der auch nichts feststellen konnte und zu mir meinte, das sei bei einer jungen Frau jetzt nicht so unüblich, dass man auch öfter mal Zwischenblutungen hat und Periodenschmerzen, ja, wäre jetzt auch nichts Unübliches und es wurde nicht weiter nach irgendeiner Ursache gesucht und ich habe das halt akzeptiert, dass das einfach so ist. Und ja, im Nachhinein kann man das natürlich schon deutlich dem Gebärmutterschleimkrebs zuordnen.
Hast du denn den Eindruck gehabt, dass dein Gynäkologe dich ernst genommen hat oder hast du dich eher so ein bisschen abgefertigt gefühlt?
Ich habe mich sehr abgefertigt gefühlt, weil die Gespräche sehr kurz gehalten wurden und die Fragen, die ich hatte, wurden eher abgetan zu dem Zeitpunkt. Im Nachhinein würde ich dann natürlich mehr auf meinen Körper hören, weil ich gemerkt habe, es stimmt was nicht, was nicht normal ist. Und das ärgert mich schon im Nachhinein.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil das Gefühl wirst du ja gehabt haben. Und wenn dein Arzt dann sagt, ach na ja, das ist normal, weißt du ja trotzdem, dass es nicht normal ist, ne? Weil dein Körper das vorher nicht gemacht hat.
Genau. Also ich hätte mehr auf meinen Körper hören sollen in dem Zeitrahmen.
Wie ging das denn weiter? Du hast eben gerade erzählt, du warst also in der Notaufnahme, musstest da lange warten, hast da sämtliche Untersuchungen bekommen und dann wurden Tumore festgestellt. War da gleich schon das Wort Krebs präsent? Oder ich meine, vielleicht hast du dir ja vorher auch schon Gedanken gemacht, was es sein könnte. Hast du an dieses Krebsding überhaupt gedacht?
Also Krebs war das allerletzte, an was ich gedacht hätte zu diesem Zeitpunkt. Ich dachte eher, vielleicht habe ich Rheuma oder irgendeinen Rheumaschub wegen den Gelenkschmerzen oder Endometriose wegen diesen Blutungen. Also es war alles andere war präsent, nur Krebs, also das Wort Krebs oder die Erkrankung an sich war für mich gar keine Option eigentlich.
Und als die Ärzte dir das dann gesagt haben, wie war das?
Ich kann mich erinnern, dass es ein relativ junger Arzt war, der mir den Befund übermittelt hat. Er hat auf den Boden geschaut und hat dann gesagt, was sie gefunden haben. Und ab dem Moment ist es wie, es würde einen Film abspielen. Also es ist unwirklich. Man kann es nicht begreifen oder fassen, was man da gerade zu hören bekommt. Es war wie eine große Ohnmacht. Man weiß nicht, wie man reagieren soll, außer in meinem Fall musste ich weinen und war richtig hilflos in dem Moment. Und der junge Arzt war sichtlich auch überfordert und sehr betroffen, dass er mir jetzt diese Diagnose, diesen Befund mitteilen muss.
Naja, vor allem, weil das ja auch unfassbare Ausmaße angenommen hatte, ne?
Also die Ärzte hatten selber nicht mit so einem Befund gerechnet, weil eben die Untersuchungen davor wirklich ohne Befund waren. Man hat nichts gesehen oder gefunden und erst durch diese CT-Untersuchung konnte man sehen, welchen Ausmaß die Erkrankung schon angenommen hat.
Ja. Och Gott. War das alles in einem Zeitfenster sozusagen, die Notaufnahme, die ganzen Untersuchungen? Oder musstest du dafür nochmal neu ins Krankenhaus reinkommen? Und warst du da alleine oder hattest du da jemanden dabei?
Also der Moment von der Notaufnahme bis zur Befundbesprechung hat sich innerhalb von 6 Stunden abgespielt. Also das alles an einem Tag, glücklicherweise. Zu dem Zeitpunkt war ich auch alleine, weil ich davon ausging, es wird sowieso nichts mehr sein, es wird wieder nichts gefunden. Und nachdem ich wusste, was jetzt los ist in meinem Körper, habe ich dann meinen Partner verständigt und er ist dann sofort ins Krankenhaus gekommen und ich wurde dann gleich stationär aufgenommen und war dann eine Woche im Krankenhaus und dort wurde weiter untersucht. Ich bekam auch einen MRT-Scan vom Gehirn, um zu sehen, ob dort auch schon Metastasen waren. Und leider ja, war auch schon das Gehirn metastasiert.
Ach Gott.
Und zu diesem Zeitpunkt wusste auch niemand, welchen Krebs ich habe. Mhm. Also der Primärtumor war nicht klar, weil ich so viele Tumore hatte und Metastasen. Und auch durch die Biopsien war nicht klar, wo ist der Ursprung, da die Zellen schon sehr entart waren. Also man konnte nicht zuordnen, wo kommt der Krebs her. Und da wurde erst vermutet, dass ich mehrere Krebsarten habe, Lungenkrebs, Brustkrebs und Gebärmutterkrebs, weil das eigentlich untypisch ist, dass es so massiv streut, so ein schnelles Wachstum stattfindet.
Ja, das klingt unglaublich. Nachdem du wusstest, dass du also auch Metastasen im Gehirn hattest, hast du da dran gedacht, dass dein Leben jetzt zu Ende geht?
Ja, auf jeden Fall. Also die Woche auf der Station, dort ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht. Und nachdem ich auch jetzt wusste, auch das Gehirn hat Metastasen, wusste ich nicht, ob ich diese Woche noch überlebe. Mhm. Also von den Schmerzen her, von der großen Erschöpfung. Und ja, es ist schwer für mich, mich daran zu erinnern, weil das einfach so ein Panikzustand war, dass ich teilweise nicht alle Erinnerungen habe mehr an diese Zeit, aber ich war mir nicht sicher, wie lange ich das noch schaffe in dem Zustand.
Ja. Okay, du warst also eine Woche im Krankenhaus. Was für eine Therapie hast du bekommen und wann ging das los?
Also ich durfte nach einer Woche nach Hause mit sehr, sehr vielen Schmerzmedikamenten. Es ist bei uns so, dass zuerst, bevor man einen Behandlungsplan formuliert, wird eine Histologie gemacht und geschaut, welcher Krebs ist es, was ist der Primärtumor und darauf wird dann die Therapie ausgelegt, also welche Chemotherapie zum Beispiel man bekommt. Und das war bei mir leider sehr schwierig festzustellen, wodurch ich eigentlich nur mit Schmerzmedikamenten entlassen wurde. Es ging leider nicht sehr lange gut, weil nach dem Wochenende hatte ich wieder so starke Schmerzen, die wir einfach nicht unter Kontrolle bekommen haben mit diesen Opiaten. Und ich kam wieder ins Krankenhaus und dort wurde dann wirklich sofort eine Chemotherapie verabreicht. Und dazu muss ich sagen, das habe ich einer Ärztin zu verdanken, die sich für mich eingesetzt hat und gesagt hat, wenn wir nicht sofort etwas machen, wissen sie nicht, ob ich noch therapiefähig bin. Und man müsste die Histologie halt, man könnte sie nicht abwarten, bis man wirklich jetzt eine endgültige Diagnose hat. Weil an der Chemotherapie hätte sich in der Phase doch nichts geändert. Das heißt, ich konnte dann sofort eine Chemotherapie bekommen, die wirklich sehr lange gedauert hat. Also 6 bis 7 Stunden bin ich dort gelegen und habe die erste Chemotherapie bekommen. Und danach ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht. Die erste Chemotherapie war ein Wahnsinn. Ich war sehr, sehr erschöpft, extrem benebelt im Kopf. Ich habe viel nicht mitbekommen in der Zeit. Ich wurde dann auch entlassen und mein Freund, also mein Partner, hat sich dann in der Zeit sehr intensiv um mich gekümmert, worüber ich sehr, sehr froh bin, weil alleine hätte ich das zu dem damaligen Zeitpunkt nicht geschafft. Genau.
Und hast du dann aber da schon einen Therapieplan gehabt? Also die haben dir erstmal eine Chemo verabreicht, wahrscheinlich eine ziemlich starke Chemo, um überhaupt erstmal das Wachstum aufzuhalten, oder?
Ja, genau. Also es war eine sehr starke Kombinationschemotherapie aus zwei Wirkstoffen. Ja, um einfach mal den Wachstum zu stoppen und dafür zu sorgen, dass ich gehe davon aus, die Therapie überhaupt noch erreiche, weil es mir so schlecht ging. Und danach wurde ich wieder entlassen nach Hause, bin dann bei meinem Freund eingezogen, der sofort für mich, also bei uns nennt man das Hospiz, Pflegekarenz. Das heißt, er konnte sofort von der Arbeit freigestellt werden und 24 Stunden sich um mich kümmern, was auch nicht selbstverständlich ist. Und in der Anfangszeit war ich angewiesen auf Pflege. Also ich hatte Probleme, mich selber anzuziehen oder zu duschen, weil ich körperlich wirklich sehr, sehr schwach war. Ja, es ging dann eigentlich so weiter, dass ich nach 2 Wochen das Gefühl hatte, mir geht's jetzt wirklich wieder besser und habe eigentlich auf die Befunde gewartet vor der Histologie und Termine für die Strahlentherapie, weil die Chemotherapie nicht die Blut-Hirn-Schranke durchbrechen kann und ich für die Gehirnmetastasen eine Strahlentherapie benötigte. Genau. Mhm. Also das war so eine Zeit des Wartens, bis es weitergeht. Habe aber gemerkt, dass die Chemotherapie meinen Körper in der Phase gut getan hat, weil die Schmerzen viel, viel weniger wurden und die Tumorschmerzen zurückgingen. Mhm. Also ich habe richtig gemerkt, es wirkt, was ich bekommen habe. Mhm. Und es ging dann eigentlich so weiter, dass ich wieder plötzlich Kopfschmerzen bekommen habe und konnte meinen Kopf nicht mehr bewegen.
Ach Gott.
Und das habe ich so 2-3 Tage ausgehalten, weil man denkt sich jetzt nichts gleich. Auch in der Phase dachte ich, ich habe mich vielleicht verlegen, weil ich nur 2 Wochen geschlafen habe, also fast nur geschlafen habe und hatte dann so starke Schmerzen, dass ich wieder ins Krankenhaus kam und ein CT-Scan gemacht wurde und leider war das damals so, dass die Gehirnmetastasen in den 2 Wochen von 3 mm auf ca. 9 mm gewachsen sind und eingeblutet haben. Das heißt, ich hatte ein Hirnödem und man konnte damals nichts dagegen tun. Also die Ärzte meinte, sie können mir jetzt leider nicht helfen, außer dass sie mich jetzt auf die Station aufnehmen und die Schmerzen unter Kontrolle bekommen. Das war natürlich wirklich eine Hiobsbotschaft für mich. Mhm. Oh, da hatte ich richtig Ängste.
Total verständlich. Dann ist das ja bei dir wirklich unfassbar rasant gewachsen. Also hast du denn im Nachhinein da irgendeine Info bekommen, wie dass die Zellen unfassbar doll schnell teilend waren? Oder die Info, wie lange der Krebs in deinem Körper womöglich schon gewachsen ist?
Mhm. Also diese Frage konnte mir leider keiner der Ärzte beantworten. Es wurde eine umfangreiche DNA-Untersuchung gemacht, aber dort wurde auch nichts gefunden. Mhm. Und wie lange das schon in meinem Körper geschlummert hat, weiß man natürlich auch nicht. Aber es ist wirklich sehr, sehr rasant von heute auf morgen.
Unglaublich.
Gewachsen. Ja.
Okay, du warst im Krankenhaus, du hattest starke Schmerzen, Kopfschmerzen. Wann wurde denn herausgefunden, um was für einen Krebs es sich jetzt handelt? Also wann wussten denn die Ärzte, welche gezielte Therapie dir helfen könnte?
Ich muss dazu noch erwähnen, dass ich dann, auch, nachdem ich aufgenommen wurde auf der Palliativstation, war ich 2 Wochen dort und habe dann dort relativ zügig die Termine bekommen für die Strahlentherapie und habe dort 5-mal eine Gehirnbestrahlung erhalten, weil das Einzigste ist, was mir in dem Fall helfen konnte. Auch zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, also welche Krebsart ich habe. Und bei meiner zweiten Chemotherapie, die dann Mitte September war, also 5 Wochen nach der ersten, habe ich mit meinem zuständigen Onkologen gesprochen und er war wirklich sehr, sehr einfühlsam und hat mir dort dann zum ersten Mal sagen können, was der Primärtumor ist. Mhm. Und zwar das Endometriumkarzinom. Genau. Und der hat mich dort erst fast 2 Monate nach Befunderhebung konnte er mir sagen, was ich wirklich jetzt für eine Erkrankung habe, welche Krebsart.
Mhm. Und bis dahin haben die Ärzte einfach nur erstmal versucht, die Symptome zu behandeln, ne?
Ja, genau. Mhm. Genau.
Wie war denn diese Bestrahlung des Gehirns? Also hat das was geändert so mit dir? Oder hast du das erstmal so weggesteckt, ohne dass da weiter irgendwelche Veränderungen entstanden sind?
Mhm. Also die Gehirnbestrahlung ist sehr gezielt und wirklich sehr kurz. Also zuerst wird das Gesicht vermessen, man bekommt so eine Maske angepasst, damit wirklich nur die Regionen getroffen werden, wo halt die Metastasen sich befinden und kein umliegende Gehirnstruktur verletzt wird. Natürlich gibt es sehr viele Nebenwirkungen und in meinem Fall war es so, dass ich einen Schwindel entwickelt habe, also einen Dauerschwindel. Also ich hatte danach 2 Monate jeden Tag 24 Stunden Schwindel. Also ich konnte nichts selbstständig machen, was aber ein gutes Zeichen war, weil das mir so erklärt wurde, die Strahlen sind wie Sonnenstrahlen, die eine Art Sonnenbrand verursachen an der Stelle im Gehirn. Und das schwillt mit der Zeit auch an. Also es kann das Ödem auch verstärken, bevor es sich wieder zurückzieht und abbaut. Mhm. Und das hat meine Schwindelprobleme erklärt. Und das hat wirklich 2 Monate bei mir gedauert, bis das sich abgebaut hat und der Schwindel langsam verschwunden ist. Zum Glück.
Dir war 2 Monate lang schwindelig?
Ja.
Oh, das klingt schrecklich. Und hast du denn, also ich meine, das wurde ja sicherlich auch immer wieder kontrolliert und untersucht. Hat das denn gewirkt? Also ist denn der Tumor zurückgegangen im Gehirn?
Also es ist so, dass ich dann die 3. Chemotherapie schon bekommen habe. Und nach der 3. Gabe wird dann ein neues Staging gemacht, also wieder ein CT-Scan, um zu sehen, ob es wirkt. Und der erste Befund war wirklich sehr erfreulich, weil ich keine Hirnmetastasen mehr hatte, keinen Tumor mehr in der Gebärmutter und alle anderen Metastasen sich zurückgezogen haben, bis jetzt die Skelettmetastasen in der Wirbelsäule. Also eigentlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
Ja, ja.
Es war fast alles weg.
Und nach so kurzer Zeit ja eigentlich, ne? Wenn du sagst, nach der 3. Chemotherapie, dann ist es ja dann genauso schnell, wie der gewachsen ist, hat er sich dann auch wieder zurückgebildet, der Krebs.
Ja, genau. Mhm. Man sagt ja, alles, was schnell kommt, verschwindet schnell.
Okay.
Nein, das war ein wirklich sehr gutes Ergebnis. Und die Zeit danach ging es mir jeden Tag besser und besser.
Ja.
Und war dann froh, dass ich Anfang Dezember die letzte Chemo hatte, weil ich dann schon gemerkt habe, dass es für den Körper sehr anstrengend ist.
Was dein Körper da durchgemacht hat im letzten Jahr, also eigentlich im letzten halben Jahr.
Es ist ein Wahnsinn.
Ja, total. Ja. Okay, also du hast die Chemotherapie bekommen. Du hast ja dann wahrscheinlich ab der 2. Chemotherapie eine gezielte Chemotherapie bekommen, ne? Gegen diesen Gebärmutterkörperkrebs.
Mhm, genau.
Und die Bestrahlung des Gehirns. Und du hast gesagt, dass die Metastasen ja schon in deinem ganzen Körper verteilt waren und du ja auch diese Skelettmetastasen hattest. Musstest du denn noch operiert werden oder hast du noch eine weitere Therapie bekommen?
Also eine Operation ist in meinem Fall nicht mehr möglich, eben wegen der Metastasierung, weil man auch durch die OP nicht sicherstellen kann, dass 100% der Krebszellen weg sind. Also es macht in dem Sinn, für mich hat es keinen Mehrwert, wenn ich mich operieren lassen würde. Aber es ist schon so, wenn man den Gebärmutterschleimkrebs im Frühstadium entdeckt, dann ist er eigentlich sehr gut heilbar, weil dann die Gebärmutter und die Eierstöcke entfernt werden. Das ist in meinem Fall jetzt nicht mehr möglich, leider. Genau. Sonst habe ich zusätzlich zur Chemo eine Immuntherapie erhalten, was jetzt auch weiter als Erhaltungstherapie eingesetzt wird. Mhm. Also die Chemophase ist für mich vorbei und jetzt bekomme ich in Abstand von 6 Wochen die Immuntherapie, die dafür sorgen soll, dass der Status, wie er jetzt ist, erhalten bleibt.
Das heißt, du bist also im Grunde Palliativpatientin weiterhin?
Genau.
Und wirst jetzt engmaschig kontrolliert, ob der Krebs wieder wächst und dann würde im Zweifel direkt wieder reagiert werden darauf?
Genau, also es ist eine palliative Diagnose, wo man einfach schaut, dass das Leben verlängert wird und dass man schmerzfrei leben kann, solange wie es möglich ist, weil in meinem Fall wird halt davon gesprochen, es gibt keine Genesung mehr, also keine Heilung, was jetzt nicht bedeutet, dass man nicht noch viele, viele Jahre leben kann damit. Genau.
Ja, okay, aber du bist ja erst 33 Jahre alt. Mhm. Was macht denn das mit dir? Ich meine, da hat man doch noch so unfassbar viel Pläne, wenn schon allein auch Familienplanung. Mhm.
Ja, es ist sehr schwer, teilweise von Zukunftsvorstellungen Abschied zu nehmen. Mhm. Damit meine ich jetzt Familienplanung, weil durch die Chemotherapie und durch den Krebs bin ich unfruchtbar geworden. Und wurde mir gesagt, keine Kinder mehr bekommen, was ziemlich schwierig, ein schwieriges Thema für mich ist, weil ich erst noch seit sehr kurzer Zeit eigentlich einen neuen Partner habe, der sich sehr, sehr toll um mich gekümmert hat die ganze Zeit und wo wir uns auch eine Familie gewünscht haben. Mhm. Und die Zukunft, wie man sich sie vorgestellt hat, auch das Familienleben ist halt, jetzt hat sich verändert. Mhm. Und ja, ist nicht so einfach.
Nee, das glaube ich dir sofort. Wie gehst du damit um? Bist du in psychologischer Betreuung oder wie lebst du damit, mit diesen ganzen Änderungen? Ich meine, oft ist es ja so, dass der Kopf noch ein bisschen länger braucht, also dass das so ein bisschen zeitversetzt zur Therapie, also zur körperlichen Behandlung erst kommt. Hat dich das schon eingeholt, diese ganzen Auswirkungen, die eigentlich ja dein ganzes Leben betreffen?
Also das fängt jetzt erst so richtig an, weil die Chemotherapie ist jetzt bei mir die letzte einen Monat her. Mhm. Und seit Diagnose ist ein halbes Jahr vergangen. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, ich bin echt sehr dankbar, dass es mir heute so gut geht, weil ich weiß, wie es mir vor einem halben Jahr ging und ich nicht wusste, ob ich den nächsten Morgen noch erleben werde, bin ich einfach sehr dankbar zu leben und dass es mir so gut geht, dass ich die Therapien so gut vertragen habe und bin auch in psychologischer Behandlung und habe aber auch ein sehr, sehr tolles soziales Umfeld, wo ich mich immer melden kann, wo ich immer reden kann, wo ich mich wohlfühle. Auch mit meinem Partner kann ich über alles reden. Mhm. Also ich bin da sehr gut betreut und bin da sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeiten habe.
Mhm. Ja, das ist unfassbar wertvoll und das trägt auch, glaube ich, sehr zur Heilung bei, dass du einfach dieses Sicherheitsnetz hast, ne?
Mhm, auf jeden Fall. Ohne mein Umfeld hätte ich das in der Zeit nicht stemmen können.
Ja. Ach Gott. Okay, also bei dir ist das alles noch super frisch, noch gar nicht lang her. Wie hast du denn deine Diagnose kommuniziert? Also du hast ja vorhin erzählt, du hast also diese Befundbesprechung gehabt mit diesem jungen Arzt, hast dann deinen Partner angerufen. Aber das ist ja nicht die einzige Person, der du ja irgendwie davon erzählen musstest. Ich denke da bloß zum Beispiel an deine Eltern.
Mhm. Also ich habe dann, ja, nachdem ich es meinem Partner erzählt habe, den engsten Personen in meiner Umgebung auch telefonisch erzählt. Mhm. Habe auch viel über das Schreiben gemacht, Mhm. Ich hatte einfach Schwierigkeiten, zu dem Zeitpunkt auch drüber zu sprechen. Es war für mich sehr emotional und irrsinnig schwierig. Also ich habe wirklich nur meinen engsten Umkreis davon erzählt. Und natürlich auf der Arbeit habe ich das auch bekannt geben müssen, weil ich von Montag auf Dienstag im Krankenstand war für unbegrenzte Zeit. Mhm. Ja, es war sehr, sehr schwierig, sehr emotional. Genau.
Ich habe gelesen, dass du, dass du bis vor einem halben Jahr noch selbstständig als Ergotherapeutin tätig warst. Du kannst jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr arbeiten gehen, oder?
Also ich bin angestellt und auch zum kleinen Teil war ich selbstständig. Aktuell bin ich 100% invalide, kann also aktuell nicht mehr arbeiten. Ich werde aber versuchen, wieder ein paar Stunden einzugliedern, weil ich meine Arbeit sehr gerne mag und am Anfang natürlich nicht mit Patienten arbeiten werde, aber vielleicht so Bürotätigkeiten übernehmen kann, damit ich wieder ein paar Stunden in der Woche integriert werde und was zu tun habe.
Ja.
Was Produktives.
Genau, und vor allem was anderes, wo nicht der Krebs im Vordergrund steht, ne?
Genau. Also das ist mir jetzt mittlerweile auch sehr, sehr wichtig, dass der Krebs nicht im Vordergrund steht. Am Anfang war es sehr heilsam, darüber zu sprechen. Das Reden wurde immer leichter und mittlerweile möchte ich eigentlich, dass der Krebs so wenig wie möglich Raum bekommt und dass ich einfach nicht nur als Krebspatientin wahrgenommen werde, sondern als Tamara, meine Person.
Du hast vorhin erzählt, dass du im Krankenhaus warst und dann wurde dir mitgeteilt, wo überall in deinem Körper sich Tumore gebildet haben. Aber dass es noch eine ziemlich lange Zeit gedauert hat, bis du eigentlich wusstest, wo der Ursprungstumor war. Wie hast du das denn wahrgenommen? Hast du da drüber nachgedacht, wo das herkommen kann? Oder, also ich stelle mir das sehr quälend vor, wenn man erstmal so eine Pauschaltherapie bekommt und eigentlich noch gar nicht so richtig weiß, was los ist.
Das war auf jeden Fall eine sehr ungewisse Zeit des Abwartens. Und man hatte das Gefühl, desto länger man warten muss, desto mehr Zeit verstreicht, in der ich schon eine gezielte Therapie erhalten könnte. Ich hatte in dem Sinn keine andere Wahl, als wirklich Geduld zu haben, zu warten. Ja, es ist natürlich sehr, sehr ungewiss in der Zeit. Man fängt an, ganz viel zu lesen im Internet, was ich jetzt nicht empfehlen würde. Weil man findet sehr viele Geschichten, die ähnlich sind und man findet wieder sehr tragische Geschichten und in dieser ungewissen Zeit ist das nicht sehr förderlich, wenn man sich da zu sehr damit auseinandersetzt.
Hast du denn aber auch mit den Ärzten gesprochen und, also ich meine, es gibt ja unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Manche wollen alles ganz genau wissen und andere wollen aber lieber nicht so detailliert informiert werden. Wie war das bei dir?
Also, wo ich das erste Mal auf der Station aufgenommen wurde, wollte ich natürlich alles genau wissen, habe aber gemerkt, dass die Ärzte mir darauf keine Antworten geben können. Also die waren selber sehr, ich hatte das Gefühl, dass sie selber überfordert waren mit der Situation, so eine junge Patientin zu haben, die jetzt so schwer krebskrank ist. Und sie konnten mir keine Antworten geben, weil sie selber nicht wussten. Zu der Zeit war ich auch auf einer anderen Station, wo ich im Nachhinein auch wirklich nicht mich wohlgefühlt habe. Es war dort so, dass die Ärzte sehr sachlich waren und sich an den Statistiken orientiert haben. Man hat sich nicht sehr empathisch behandelt gefühlt. Und ich konnte dann auf eine andere onkologische Station wechseln, wo ich sehr, sehr gut betreut wurde, sehr empathisch, sich sehr viel Zeit genommen wurde und wo mir dann auch schon mehr Fragen beantwortet werden konnten. Also ich wollte es dann schon im Detail wissen.
Ja. Das heißt, du hast selber gemerkt, diese eine Station tut dir nicht gut und hast dich dafür eingesetzt, dass du die Station wechseln kannst?
Also ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich wechseln kann. Ich habe dann bei der Visite dem Chefarzt, der da war, erzählt, dass ich, jetzt muss ich ganz kurz zurück, das war in der Zeit, wo ich auf der Palliativstation war, wo ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe und der Arzt, der Chefarzt in der Visite, sich dann angehört hat, was ich im ersten stationären Aufenthalt für Erfahrungen gemacht habe. Und der hat mir dann angeboten, auf eine andere Station zu wechseln.
Okay, aber der Impuls kam ja von dir. Du hast für dich gemerkt, das trägt deiner Heilung nicht so, also zumindest der emotionalen Heilung nicht so besonders bei und hast deswegen ja einen Weg gesucht, da irgendwie wegzukommen, finde ich total großartig. Weil ich glaube, viele nehmen das dann so als gegeben hin. Genau, sowas kann einem ja auch mit behandelnden Ärzten passieren. Also jetzt nicht im Krankenhaus, sondern mit niedergelassenen Ärzten. Und manche trauen sich dann nicht zu sagen, oh nee, da will ich eigentlich gar nicht mehr hingehen, ne?
Danke. ja, ich war sehr, sehr froh, dass ich dann mich gut aufgehoben gefühlt habe auf der neuen Station. Die Ärzte waren sehr, sehr empathisch und haben sich so viel Zeit genommen. Und das war genau das, was ich in der Phase einfach gebraucht habe.
Ja.
Das nüchterne und faktenbasierte Reden war sehr, ja, war für mich nicht sehr hilfreich.
Wobei es da bestimmt auch Menschen gibt, für die das vielleicht hilfreich wäre, aber in deinem Fall war es das eben nicht und ich glaube, viele erkennen sich da wieder. Tamara, du hast am Anfang erzählt, du hattest ja Gelenkschmerzen, du hattest Unterleibsschmerzen und natürlich ist man in der Retrospektive immer viel klüger als vorher. Wann denkst du denn, hat das angefangen, dass sich etwas an deinem Körper verändert hat? Also vorhin sagtest du, die ganz schlimmen Symptome, die hattest du erst ein paar Tage, bevor du dann in die Notaufnahme gekommen bist. Aber da du ja vorher schon mal deinen Hausarzt aufgesucht hast, muss es ja schon davor Anzeichen gegeben haben.
Ich würde sagen, dass ein Jahr davor haben sich meine Periodenschmerzen verändert. Also die waren immer schon sehr stark und haben sich ins noch Stärkere verändert. Und da bin ich dann zum ersten Mal wieder zu meinem Gynäkologen gegangen, mich wieder untersuchen lassen. Es wurde nichts gefunden. Es sei normal für eine junge Frau, auch mal Periodenschmerzen zu haben. Und da hätte ich sicher mehr nachhaken sollen und mich mehr dafür einsetzen sollen, dass da jetzt genauer mal untersucht wird. Weil es ist so, dass bei uns wird einmal im Jahr bei der Routineuntersuchung ein Abstrich gemacht vom Gebärmutterhals. Der war bei mir auch unauffällig. Und man hätte in dem Fall einen Abstrich machen müssen von der Gebärmutterschleimhaut, was jetzt keine Routineuntersuchung ist. Dann hätte man natürlich Krebszellen gefunden. Das wusste ich zu diesem Zeitpunkt halt nicht. Und da müsste dann der Arzt halt das empfehlen und weiter veranlassen. Und nachdem der Abstrich unauffällig war, weil die Krebszellen nicht in den Gebärmutterhals gewandert sind, dachte ich, es ist alles in Ordnung.
Ach, krass. Okay, das heißt also, dein Arzt hätte eigentlich zu dem Zeitpunkt schon mal das mehr abklären müssen, als er es gemacht hat.
Ja, eigentlich schon, weil ich immer wieder mit den gleichen Symptomen gekommen bin und mit Zwischenblutungen, sehr, sehr langen Regelblutungen, ja.
Naja, und das vorher nicht so war, ne? Das vorher ja ganz normal war, ne?
Ja, genau.
Hat denn dein Krebs irgendetwas mit HPV zu tun?
Das hat mit meiner Krebsart gar nichts zu tun, ja.
Okay. Und gibt es irgendeine Vorbelastung in deiner Familie?
Familiär gibt es keine Vorbelastungen. Also das ist bei mir das erste Mal jetzt aufgetreten.
Ja. Hast du denn in der ganzen Zeit, ja, wo du jetzt auch im Krankenhaus warst und du hast ja auch gesagt, du schreibst, hast du dich mit anderen Betroffenen ausgetauscht?
Ja, also ich habe dann auf der ambulanten Onkologie, immer wenn es zur Chemotherapie soweit war, sehr viele kennengelernt, sehr viele junge Betroffene, was mich sehr gewundert hat. Mhm. Was aber gleichzeitig gut getan hat, weil man ähnliche Beschwerden hat, ähnliche Probleme und man fühlte sich einfach sehr, sehr gut verstanden und musste nicht viel erklären im Austausch.
Mhm. Ja.
Ja, also das waren so meine Kontaktpunkte. Mhm. Und ich bin auch online schon gut vernetzt auf Instagram und tausche mich da mit anderen Betroffenen aus. Ich habe auch angefangen, einen WhatsApp-Kanal zu eröffnen und schreibe da immer wieder etwas rein von meiner Geschichte, für mich selber als Tagebuch, aber auch für alle anderen, die Interesse dran haben und denen ich damit vielleicht etwas helfen kann.
Ja, finde ich ganz wichtig. Ich würde auch dein Insta-Profil verlinken in den Shownotes, so dass, wenn es dir recht ist, andere, die vielleicht Fragen haben oder sich mit dir austauschen möchten, auf dich drauf zukommen können.
Mhm. Ja, sehr gerne.
Okay. Tamara, hast du denn jetzt, wo deine Akuttherapie abgeschlossen ist, noch, ja, also hast du noch vor, zum Beispiel zur Reha zu fahren? Du lebst in Österreich, du bist Österreicherin. Wie ist das denn bei euch? Also in Deutschland ist es üblich, dass man danach eine Anschlussheilbehandlung macht.
Das ist bei uns ähnlich. Also in meinem Fall fahre ich schon in 2 Wochen auf Reha. Freue mich schon sehr drauf. Genau, also es folgt jetzt einfach eine Reha, ein Reha-Aufenthalt und danach geht es eigentlich so weiter, wenn es mir gesundheitlich so weit gut geht, dass ich mich um die Eingliederung ins Berufsleben wieder kümmere.
Mhm.
Genau, das wäre mir sehr wichtig.
Genau, wie du versuchst, so einen in Anführungszeichen normalen Alltag zu leben, ne?
Ja, genau, man versucht wieder einen Alltag zu finden. Mhm. Weil das letzte halbe Jahr sehr chaotisch war.
Ja, klar.
Und jetzt ist es eigentlich so, dass man Tag für Tag schaut, wie geht es einem? Was schaffe ich an dem Tag und was nicht?
Mhm.
Da muss man wirklich lernen, auf seinen Körper zu hören. Und wenn ein Tag dabei ist, wo man schon merkt, die Energie ist einfach nicht da, dass man sich auch einen Tag Ruhe gönnt und man weiß, am nächsten Tag schaut es wieder anders aus. Dann kann ich vielleicht den Haushalt ein bisschen machen oder kochen.
Mhm.
Das ist halt leider nicht jeden Tag das Gleiche, was es schwierig macht, Dinge zu planen. Aber ein guter Lernmoment, um auf seinen Körper zu hören und die eigenen Bedürfnisse.
Ja, klar. Ich glaube, das geht auch oft so im Alltag unter, gerade bei Frauen, glaube ich. Und im Grunde lernen das ja ganz viele Frauen, ne? Also ich meine, das lernt man ja nicht nur, wenn man eine schwere Diagnose erhält, sondern ich glaube, das gibt ja immer Zeiten im Leben, die sind stürmischer als andere. Und man erkennt dann doch irgendwann, dass man sich selbst mehr um sich kümmern muss, mehr Selbstfürsorge betreiben muss. Und das finde ich total wichtig, weil ich glaube, dass ja da es auch einen großen Teil ausmacht, wenn es darum geht, Lebenszufriedenheit zu erlangen.
Mhm. Auf jeden Fall, ja.
Hast du denn jetzt noch irgendwelche spürbaren Auswirkungen der Therapie, die dich so ja durch deinen Tag begleiten? Du hast schon erzählt, dass du ja oft auch erschöpft bist. Also leidest du da auch unter Fatigue?
Ja, also mein Hauptthema ist Fatigue. Also ich bin immer wieder sehr, sehr müde und sehr schnell erschöpft. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, der mich immer wieder einschränkt. Seit der Strahlentherapie merke ich auch, dass ich immer wieder Probleme habe, mich länger zu konzentrieren.
Mhm.
Wortfindung ist ein Thema, was mich noch sehr belastet, dass ich länger brauche, um die richtigen Worte zu finden. Auch habe ich Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis. Also mein Kurzzeitgedächtnis ist sehr, sehr schlecht. Das dauert aber immer noch an, nach der Strahlentherapie, bis sich das wieder ein bisschen einpendelt.
Mhm.
Ich versuchte aktiv schon Übungen für mich einzubauen, viele Dinge aufzuschreiben oder zu wiederholen laut, damit ich sie mir leichter merke.
Mhm.
Und das schränkt natürlich schon im sozialen Leben ein. Also wenn ich zum Beispiel mit einer größeren Gruppe unterwegs bin oder wo eingeladen bin, und man sitzt zusammen, ist es für mich sehr, sehr schwierig, mich zu konzentrieren auf die Gespräche. Oft gehen die Gespräche so über den Tisch, kreuz und quer, und ich tue mir das sehr schwer, dem zu folgen. Und das ist natürlich ein großer Punkt, der mich etwas einschränkt im sozialen Leben, mhm, weil ich schon solche Gelegenheiten jetzt eher vermeide, weil ich merke, es überfordert mich. Mhm.
Naja gut, aber ich meine, in dem Moment, wo du das merkst, dass es dich überfordert, kannst du ja darauf reagieren, ne? Also dann trifft man sich vielleicht eher mit den Leuten einzeln als mit allen zusammen gleichzeitig.
Mhm, genau. Also mein Umfeld weiß Bescheid, was meine Schwierigkeiten sind, mhm, und haben da auch sehr viel Verständnis dafür. Aber es ist trotzdem unangenehm, wenn man es anders gewohnt ist.
Ja, absolut, absolut. Mhm. Und es hat sich ja nicht nur ja, deine Kraft und vielleicht auch deine mentale Stabilität geändert, sondern ja sicherlich auch dein Aussehen, ne?
Mhm. Genau, also ich habe zu Beginn der Chemotherapie innerhalb von 2 Wochen meine gesamten Haare verloren. Also das war bei mir sehr, sehr schnell. Mhm. Hat mich sehr überrascht. Ja, Kopfhaare, Wimpern, Augenbrauen waren sehr schnell weg. Und das war für mich sehr schwierig. Mhm. Also man verliert für mich, ich hatte immer sehr lange Haare. Und gerade die Kopfhaare und Wimpern und Augenbrauen, das ist für mich auch was sehr Weibliches. Mhm. Und man verliert so ein bisschen die Weiblichkeit, was man selber halt als weiblich empfindet, und habe auch starke Cortison-Tabletten bekommen und hatte sehr viele Wassereinlagerungen. Also man verändert sich körperlich schon extrem. Mhm. Ja, schwer zu akzeptieren, weil man sich selber nicht mehr erkennt.
Ja, das glaube ich. Genau, da so eine Diagnose, ja, die trifft dich ja dann eigentlich auf allen Ebenen. Du bist schwach. Plötzlich ist da dieses Wort Krebs im Raum und nimmt ja auch irgendwie alles ein. Und nicht mal das Bild, was du von dir selbst hattest, wenn du in den Spiegel geschaut hast zum Beispiel, ist gleich, sondern auch das ist ja plötzlich total anders. Also im Grunde wie als würde man völlig den Boden unter den Füßen verlieren, oder?
Ja, genau. Es verändert sich das Körperbild, das Körpergefühl, wie man sich wahrnimmt. Es ist schwierig, das zu akzeptieren. Und dann auch in der Partnerschaft ist es auch schwierig, dass gerade in einer frischen Partnerschaft, wo man noch frisch verliebt ist, sage ich mal, wie es in meiner Situation so war, dass der Partner einen noch schön findet, oder attraktiv, weil man sich selber natürlich irrsinnig unwohl fühlt und selbst damit kämpft, sich zu akzeptieren, wie man jetzt aussieht.
Ja, aber ich finde trotz allem, ich meine, das ist bei dir wirklich noch nicht lang her, klingst du ja sehr gesettet. Was hat dir denn geholfen, abgesehen vielleicht von deinem sozialen Umfeld, dich da irgendwie so ein bisschen wieder aufzufangen und wieder Halt zu finden? Wie hast du das geschafft? Wie hast du es geschafft, dass du jetzt aber sagen kannst, ich bin total froh, dass ich lebe?
Ich weiß nicht, ob ich da eine direkte Antwort habe, aber ich habe neben meinem Umfeld einfach wirklich einen sehr, sehr tollen Partner an meiner Seite gehabt oder noch immer habe, der mir jeden Tag gut und positiv zugeredet hatte, der mich immer aufgefangen hat, wenn ich Ängste hatte oder emotional war, der immer eigentlich da war. Und ich fühlte mich sehr, sehr wohl und aufgehoben in meinen 4 Wänden, in meinem Zuhause. Und mein Partner hat natürlich jeden Tag alle Beschwerden, alle Zustände mitbekommen, und dass ich so einen direkten Ankerpunkt neben mir hatte, hat mir einfach irrsinnig viel geholfen in der Zeit. Mhm. Genau. Und jetzt muss ich kurz überlegen, was das richtige Wort ist. Ich weiß einfach, dass meine Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist, und ich möchte einfach wirklich leben, weil ich das Leben genießen möchte weiterhin und mir trotzdem sehr viele Ziele gesteckt habe für dieses neue Jahr, die ich unbedingt erreichen möchte und was ich unbedingt machen möchte. Und das hat mir auch sehr viel Kraft gegeben, nicht aufzugeben.
Ja. Würdest du sagen, dass du schon immer doch eher ein positiver Mensch warst und immer eher die positiven Dinge gesehen hast als die negativen?
Ja, auf jeden Fall. ich bin sehr gut darin, Dinge schön zu reden oder gut zu reden. Ja, also ich bin jetzt nicht sehr negativ eingestellt und versuche mich immer auf das bestmögliche Ergebnis zu konzentrieren und nicht das schlechtmöglichste.
Ja, ich glaube, das ist unfassbar hilfreich, gerade in solch schwierigen Lebenssituationen.
Gelingt nicht immer und ist auch nicht immer passend, weil es gibt einfach Tage, da sind die Ängste sehr dominant und die Traurigkeit. Und das muss auch gehört werden. Mhm. Aber ich weiß, dass das dazugehört und habe so meine Techniken, wie ich damit umgehe.
Ja, was für Techniken sind das? Magst du das teilen?
Ja, also was mir immer gut hilft, das habe ich von meiner Psychologin bekommen, sind so Klopftechniken von gewissen Akupunkturpunkten am Körper, wo man mehrere Runden macht, wo man diese Punkte stimuliert und dazu immer die Ängste ausspricht, dass diese Raum bekommen. Das hilft mir immer sehr gut. Und auch Atemtechniken über die Zwerchfellatmung, damit ich wieder entspannen kann. Oder was mir auch immer gut hilft, sind Meditationen zur Entspannung. Da lege ich mich dann ins Bett und höre mir das über die Kopfhörer an und kann dann auch nochmal gut zur Ruhe kommen. Genau.
Ja, ganz großartig. Liebe Tamara, gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge vielleicht noch der ein oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest?
Ich finde es einfach wichtig, dass man auf seinen Körper hört und sein Körpergefühl nicht vernachlässigt oder sich schnell abfertigen lässt. Und wenn man einfach merkt, dass etwas nicht stimmt, dass man da ruhig standhaft bleiben darf und nachhaken soll. Das wäre mir wichtig.
Großartig, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast. Ich finde das immer so kraftvoll, was du alles durchgemacht hast und wie du aber jetzt darüber sprechen kannst, finde ich, das hat so viel Hoffnung, nämlich, dass das Leben weitergeht und dass das Leben nicht immer nur schlecht ist, sondern dass man auch lernen kann, damit umzugehen und trotzdem Momente des Glücks findet im Alltag, in seinem Leben. Von daher ganz lieben Dank, liebe Tamara. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und vielleicht hören wir uns ja nochmal zum späteren Zeitpunkt, wenn du deine Rehabilitation hinter dir hast, wieder arbeiten gehst. Und ja, bis dahin alles Gute.
Herzlichen Dank.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe Selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe Selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.